Es geht heute zum vierten Mal um das Römische Reich. Wir sind unterwegs im Römischen Reich und wir sind damit auf den Spuren der ersten Christen. Die haben nämlich damals im Römischen Reich gelebt. Und es geht darum, von diesen ersten Christen zu lernen, also wie sie ihren Glauben im Alltag gelebt haben, was ihre Beziehung zu Jesus ausgemacht hat, wie sie das, was sie von Jesus wussten, anderen Mitmenschen auch vermittelt haben, mitgeteilt haben, gegeben haben. Und wir haben in dem Zusammenhang in der letzten Church Zone von Frank gehört, wie der Paulus in Athen auf dem Areopag war. Das war dieser Platz auf einem Felsen neben der Akropolis, wo die gebildeten Athener und die Philosophen und die Geisteswissenschaftler immer wieder debattiert haben. Und dorthin wurde der Paulus eingeladen zu reden, weil er zumindest von der Sicht der Athener her eine neue Lehre mitgebracht hat. Und das war eine Herausforderung, die er angenommen hat. Und er hat vielen Menschen erklären können, was ihm wichtig war, nämlich der Glaube und das Leben an Jesus. Der Paulus war überzeugt, und das hat der Frank letztes Mal auch gesagt, dass das Beste, was den Menschen in Athen passieren konnte, Jesus war. Also, dass es nichts Besseres gibt für die Leute in Athen und übrigens auch für alle anderen Menschen, als dass sie begreifen, wer Jesus ist und dass er da ist, dass er uns Menschen liebt, dass er uns nah sein will, dass er uns gemacht hat, dass es einen Sinn macht, an ihn zu glauben, dass wir Sinn im Leben finden, wenn wir ihn kennenlernen. Das war dem Paulus das Wichtigste. Und er war fest davon überzeugt, dass er dieses Beste, was er hatte, den anderen Menschen geben will, beziehungsweise dass es den anderen Menschen für die das Allerbeste ist, was es gibt. Und der Frank hat diese Frage sozusagen oder diese Sache von Paulus an uns eben als Frage weitergegeben und hat gefragt, glaubst du, dass Jesus das Beste ist, was deinen Freunden, Bekannten und Menschen, die du kennst, passieren kann? Glaubst du, dass Jesus das Beste ist, was deinen Bekannten, deinen Freunden, deinen Mitmenschen passieren kann? Das war die Überzeugung von Paulus und deswegen ist er auch im Römischen Reich unterwegs gewesen. Das hat ihn angetrieben, um den Menschen, die er kennengelernt hat, einfach das zu sagen, zu vermitteln, vorzuleben. Natürlich war der Paulus nicht ständig in Athen, er war auch nicht ständig auf dem Areopag, also so ähnlich wie wir vielleicht einmal in unserem Leben auf einem Griechenlandurlaub in Athen landen und uns die Akropolis anschauen und sonstiges. Ich denke mal, der Paulus hat einmal in seinem Leben auf diesem besonderen Platz reden können und sonst war er woanders. Die spannende Frage ist ja deswegen, wie hat der Paulus das sonst gemacht, wenn er nicht so eine Bühne hatte, wenn er nicht hunderte von Leuten vor sich hatte? Wenn er nicht so ein interessiertes Publikum vor sich stehen hatte, wo er dann drauf losreden konnte. Also die Frage ist, wie hat er mit seinen Mitmenschen gelebt? Und wie hat er dort seinen Glauben an Jesus vermittelt? Weil das könnte uns helfen zu verstehen, wie wir im Alltag anderen Menschen die Sache von Jesus besser vermitteln können. Genau. Robby, könntest du es ein bisschen leiser machen? Dann kann ich ein bisschen lauter reden. Und dann fiebt es nicht gleich. Und um diese Frage geht es eigentlich heute auch wieder. Ich will dazu nämlich eine Geschichte erzählen aus dem Leben von Paulus. Und die hat mit Wasser und mit Sturm, leider nicht mit einer Lokomotive, aber mit einem Schiff zu tun. Dazu muss ich ein bisschen länger ausholen, um zu begreifen, damit man versteht, worum es geht. Der Paulus ist nämlich ganz viel im Römischen Reich unterwegs gewesen. Zunächst einmal in Israel, dann in Kleinasien, das ist die heutige Türkei, auch in Griechenland. Und dabei hat er immer wieder Stress bekommen. Das hatte vor allem damit zu tun, weil der christliche Glaube damals eine neue religiöse Lehre war und weil Jesus ein Jude war und weil die ersten Christen, so auch der Paulus, Juden waren, wurde von den römischen Machthabern der christliche Glaube als jüdische Sekte eingestuft. Also von außen, von der Außenperspektive haben die Leute gedacht, das ist eine jüdische Sekte. Und natürlich war das nicht unbedingt gern gesehen von den jüdischen Leitern, religiösen Leitern. Die hatten Probleme damit, weil sie wollten nicht, dass es da eine neue Sekte gibt, die man dann auch noch ihnen unterjubelt. Und so hat der Paulus immer wieder gerade mit den Juden Probleme bekommen. Zumindest war das einer von mehreren Gründen, warum Paulus mit den geistlichen Leitern der jüdischen Religion Stress bekam. Und die versuchten dem Paulus das Handwerk zu legen. Sie versuchten Paulus aus dem Verkehr zu ziehen. Und sie haben ihn deswegen immer wieder bei den Römern angezeigt und dafür gesorgt, dass er festgenommen wurde. Deswegen ist er immer wieder mal festgenommen worden. Und so wurde er auch eines Tages in Jerusalem man könnte sagen, in Untersuchungshaft genommen. Also wie das ist, wenn man eine Anzeige bekommt und auch so von außen gesehen triftige Gründe da sind, damals ging das ein bisschen schneller als heute, dann ist er eben in Untersuchungshaft gekommen. Und dann folgte für den Paulus ein langer Prozess, zunächst mal in Jerusalem, weil man aber in Jerusalem für die Sicherheit von ihm nicht garantieren konnte. Es gab nämlich Gerüchte, dass es Anschläge auf ihn geben sollte, dass Leute ihn umbringen wollten. Deswegen verlegte man den Paulus ins Gefängnis nach Caesarea. Und wir schauen uns mal auf einer Karte an. Es geht heute also auch so ein bisschen um Geografie, wo der Paulus eben gefangen genommen wurde in Jerusalem. Das sagt ja den meisten was. Und dann ist er von dort nach Caesarea verlegt worden in ein anderes Gefängnis, weil man eben im Gefängnis in Jerusalem eine Verschwörung vermutet hat und einen Anschlag auf ihn. Und weil man gedacht hat, oder ihn einfach in Caesarea besser sozusagen unterbringen konnte. Genau, also das wäre quasi der nächste Klick. Dann sieht man genau, nach Caesarea ist er verlegt worden. Und dort zog sich der Prozess lange, lange hin, und zwar mehr als 2 Jahre war er in Untersuchungshaft. Und dann endlich zum Prozess, als es zum Prozess kommen sollte, berief sich der Paulus in einer Verhandlung darauf, dass er ein römischer Bürger war. Der Paulus war nämlich anders wie die allermeisten Juden damals im Römischen Reich von Geburt an römischer Staatsbürger. Und jeder römische Bürger hatte das Recht, seine Anklage vom römischen Kaiser verhandeln zu lassen. Das war so ein Privileg, was man hatte, dass man sagen konnte, ich will nicht hier vom Provinzgericht gerichtet werden, sondern das ist so wichtig, ich möchte sozusagen zum Bundesverfassungsgericht, könnte man sagen. Also der Fall von ihm wurde, weil er sich auf den Kaiser berufen hatte, vom zuständigen Gericht an das römische Gericht, an das oberste römische Gericht verlegt, quasi den damaligen Bundesverfassungshof. Und so kam es, dass der Paulus von Caesarea als Gefangener per Schiff nach Rom gebracht wurde. Und hier beginnt die Geschichte, die ich heute erzählen möchte, wo wir, glaube ich, ganz viel von lernen können, wie der Paulus seinen Glauben gelebt hat. Zunächst mal wurde er in Caesarea gemeinsam mit einigen anderen gefangen an einen Offizier vom kaiserlichen Regiment übergeben, der hieß Julius. Und dem Paulus wurde für diese Reise gestattet, Lukas, einen Bekannten, mitzunehmen. Lukas war ein Arzt. Das war natürlich von Vorteil bei so einer Reise. Ein Arzt, der auch Christ geworden war. Übrigens war das der Lukas, der in den folgenden Jahren einen Brief geschrieben hat, den man später ins Neue Testament als Apostelgeschichte aufgenommen hat. Das ist übrigens auch der Brief, aus dem ich diese Informationen habe, von der Geschichte, die ich heute erzähle. Also gemeinsam mit dem Offizier Julius und den anderen Gefangenen und einigen Soldaten wurde in Caesarea ein Schiff bestiegen, und mit diesem Schiff ging es dann los. Dieses Schiff sollte einige Häfen in der heutigen Türkei anlaufen. Das war vermutlich ein Handelsschiff. Wir schauen uns mal an, wie so ein Schiff ungefähr ausgesehen hatte. Ganz wichtig, es war keine Galeere. Also der Paulus war ja nicht ein Strafgefangener, der jetzt sozusagen seine Haft abbüßen musste, sondern er war in Untersuchungshaft und wurde deswegen sehr gut behandelt. Und dieses Schiff, das kriegen wir auch nachher mit, hatte keine Ruder, in dem Sinne, dass es auch durch Menschenkraft damals ja fortbewegt werden konnte und deswegen einzig und allein auf den Wind angewiesen war. So in etwa muss das wohl ausgesehen haben. Es war sehr wahrscheinlich ein Handelsschiff, wo man eben auch Passagiere mit an Bord nahm, die eine Reise unternehmen wollten. Nach einer Tagesreise kam dann dieses Schiff, und da können wir jetzt uns die Karte nochmal angucken, kam dieses Schiff in der Küstenstadt Sidon an. Auf dieser Reise, diesem einen Tag, hat der Paulus eine gute Beziehung zu dem Offizier aufgebaut, sodass er in Sidon dem Paulus erlaubte, Freunde und Bekannte zu besuchen, um dort sich mit dem Nötigsten für die Schiffreise nach Italien zu versorgen. Das war übrigens generell damals wichtig, Gefangene brauchten Bekannte, Freunde, Verwandte, sonst wären die im Knast verhungert. Weil da hat sich keiner um, Essen oder sowas gekümmert. Und hier, der Offizier war ihm gut gesonnen und hat gesagt, also du darfst dich mit allem Nötigen versorgen. Und er durfte eben auch den Lukas mitnehmen. Einige Zeit später stach das Schiff dann weiter in See. Und wegen dem ungünstigen Wind mussten sie zunächst in Küstennähe bleiben. Dann segelten sie im Schutz der Insel Zypern in Richtung Norden, und zwar auf die Küste Kleinasiens, eben der heutigen Türkei, zu und erreichten dort die Küstenstadt Myra. Und dort fand der Offizier ein Schiff aus dem ägyptischen Alexandria, das nach Italien segeln wollte. Und mit diesem Schiff wurde dann die Reise fortgesetzt. Dieses Schiff war auch wieder ein Handelsschiff. Für die damaligen Verhältnisse muss das recht groß gewesen sein. Es wird uns berichtet, dass mit den Matrosen, Soldaten und Gefangenen und sonstigen Reisenden 276 Mann an Bord waren. Dass man so eine Vorstellung hat, es war also nicht ein kleiner Schiffskutter, sondern war schon ein relativ großes Schiff. Und mit diesem Schiff ist man dann von Myra aus nur ganz, ganz langsam vorwärts gekommen. Mit Mühe und Not erreichte das Schiff die Küstenstadt Knidos. Und was hier nicht eingezeichnet sind, da sind ganz, ganz, ganz viele kleine Inseln. Also das muss nicht ganz ungefährlich gewesen sein, eben bei stürmischem Wetter. Man ist mit Mühe und Not eben nach Knidos gekommen. Dort legte das Schiff kurz an. Und es war schon relativ viel Zeit ins Land gegangen, deswegen es war schon Herbst geworden und die Seefahrt wurde wegen der Herbststürme von Tag zu Tag gefährlicher. Und deswegen warnte Paulus die Mannschaft und sagte, hey ihr Männer, wenn ihr weiter segelt, dann sehe ich große Gefahr und Schwierigkeiten und zwar nicht nur für das Schiff und für die Ladung, sondern auch für uns, für unser Leben. Aber der Offizier, auch wenn er eine gute Beziehung zum Paulus hatte, gab mehr auf das Urteil des Kapitäns. Der hatte sich nämlich mit dem Schiffsbetreiber auf eine Weiterfahrt geeinigt. Und auch die meisten anderen Matrosen meinten, man sollte weiterfahren. Es ging dann zunächst einmal weiter, du kannst mal draufklicken, an der Insel Salmone vorbei und dann unten an Kreta bis nach Lasse, das ist eine Stadt. Und hier ging die Diskussion letztendlich nochmal richtig los, dass der Paulus gesagt hat, ich würde jetzt nicht weiterfahren. Aber auch da wollte man nicht auf ihn hören, sondern hat sich gedacht, die Stadt Phönix ist der nächste Punkt. Da könnten wir überwintern, weil das ist ein Hafen, der nach, jetzt muss ich mal genau schauen, nach Südwesten und Nordwesten offen war und sonst eben sehr guten Schutz bot. Man hat sich gedacht, wenn jetzt Südwind aufkommt, können wir den Plan umsetzen und losfahren an der Küste entlang bis nach Phönix. Das ist aber leider nicht so gegangen, wie ihr auch hier seht, weil kurz nachdem man in See gestochen ist, hat das Wetter umgeschlagen und der gefürchtete Nordwind setzte ein. Und vergeblich hat die Mannschaft versucht, das Schiff auf Kurs zu halten. Aber es trieb eben weg von der Insel aufs offene Meer hinaus, den Wind und den Wellen ausgeliefert. Und der Sturm wurde an der Stelle immer stärker, sodass die Mannschaft anfing, den Rumpf mit Schiffstauen, mit dicken Schiffstauen zu verstärken. Wie man das genau gemacht hat, ich weiß es nicht, ich bin kein Fachmann. Auf jeden Fall hat man das gemacht, weil man Angst hatte, durch den starken Sturm, so stark war das, würde das Schiff auseinanderbrechen. Außerdem warf man Treibanker aus, weil man Angst gehabt hat, auf die Sandbänke der afrikanischen Küste aufzulaufen. Also man hatte Angst, dass einem der Nordwind komplett nach Süden drückt und man eben unten auf die Sandbänke aufläuft. Am nächsten Tag mussten die Matrosen sogar die Ladung über Bord werfen, damit das Schiff leichter wird. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Film gesehen habt oder wer schon mal im Meer unterwegs war, wenn das nicht so ganz ruhig war. Also das kann richtig, richtig heftig sein. Den nächsten Tag musste sogar das ganze Schiffsgerät über Bord geworfen werden, weil das ja auch nicht überall befestigt werden kann und dann hin und her rollt oder schlägt und Menschen auch gefährdet. Tagelang ging es so weiter, der Sturm, der Orkan wurde immer stärker. Man hat tagelang die Sonne am Tag und die Sterne bei Nacht nicht sehen können. Und schließlich war es so, dass keiner mehr von den Männern daran glaubte, gerettet zu werden. Sie sind alle davon ausgegangen, in diesem Orkan mit dem Schiff unterzugehen und zu sterben. Und in dieser Zeit hatte keiner von den Leuten wegen dem Sturm, wegen dem Stress und überhaupt wegen dieser Situation etwas Essbares zu sich genommen. Es war also eine verzweifelt böse Situation und der Paulus eines Tages ging dann auf den Kapitän zu und sagte zu ihm und zu der ganzen Besatzung, Leute, es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört und in Kreta überwintert, dann wäre uns all dieser Ärger, die Ängste, die Schwierigkeiten erspart geblieben. Aber jetzt bitte ich euch eindringlich, gebt nicht auf, weil keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff wird verloren gehen. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Und dieser Engel sagte zu mir, fürchte dich nicht, Paulus. Du wirst vor den Kaiser gebracht. Und auch alle anderen auf dem Schiff wird Gott deinetwegen am Leben lassen. Und dann sagte der Paulusweiser, deswegen habt keine Angst. Ich vertraue Gott und es wird sich das erfüllen, was er mir versprochen hat. Wir werden auf einer Insel stranden und keinem wird was passieren. Das hat er nicht einfach bei einer ruhigen Besprechung gesagt, sondern da ging es immer noch ab. Der Sturm war immer noch da. Es hatte sich nichts geändert. Das Schiff trieb in der Situation schon 14 Sturmnächte der 14. Sturmnacht zwischen der Adria und der nordafrikanischen Küste, ohne dass die wussten, wo sie genau sind. Und gegen Mitternacht meinten die Matrosen, dass sich das Schiff einer Küste näherte. Mit einem Lot stellte man fest, dass die Wassertiefe nur noch 40 Meter betrug, kurze Zeit später nur noch 30 Meter. Und dann haben natürlich alle Panik bekommen, weil sie dachten, auf die Küste aufzulaufen und man weiß ja nicht, was das für eine Küste ist. Deswegen warf man 4 Anker am Heck des Schiffs aus und wartete sehnsüchtig darauf, dass der Tag endlich anfängt, dass man ein bisschen handlungsfähig ist und die Küste besser sieht. Und im Morgengrauen gaben dann die Matrosen an, sie müssten nach vorne am Bordanker auswerfen. Das war eigentlich nur ein Plan, ein heimlicher, nämlich die Rettungsboote zu bekommen und einfach abzuhauen. Also die Mannschaft wollte weg, weil sie sich gedacht hat, da drüben ist das Land, wir können es vielleicht schaffen. Aber Paulus bemerkte das und sagte dem Offizier und den Soldaten, ich sage euch eins, wenn die Besatzung nicht ans Schiff bleibt, dann sind alle verloren. Und sofort haben dann diese Soldaten reagiert, haben die Haltetaue von diesem Rettungsboot gekappt und das Boot ist in die Tiefe gestürzt und alle 276 Menschen waren noch auf dem Schiff. Und dann wurde es langsam richtig hell und der Paulus rief die Leute auf, etwas zu essen. Er hat gesagt, ihr habt 14 Tage lang gehungert. Also wenn ihr jetzt überleben wollt, dann müsst ihr jetzt etwas essen. Ich habe ja gesagt, euch wird nichts passieren. Ihr könnt euch darauf verlassen, keinem von euch wird nur ein Haar gekrümmt werden, aber fangt jetzt an, was zu essen, weil ihr braucht diese Ration, ihr braucht diese Kraft. Und dann nahm er ein Brot und sagte, so laut, dass es jeder hören konnte, danke Jesus, danke Gott, dass wir noch etwas zu essen haben, danke, dass wir noch am Leben sind, danke, dass du uns sicher ans Land bringen wirst, dass du uns hier rausholen wirst. Und dann begann er zu essen. Und das hat den Leuten Mut gemacht. Die Leute sahen das und bekamen Mut und jeder fing an zu essen. Und als sie alle fertig gegessen hatten, haben sie die restliche Ladung, Getreide und sonstige Nahrungsmittel, alles über Bord geworfen, dass das Schiff möglichst leicht ist. Und dann, als es endlich richtig hell war, haben die Seeleute gesehen, dass die Küste vor ihnen lag, eine kleine Bucht mit einem flachen Strand. Und dann haben sie beschlossen, dahin wollen sie sich treiben lassen, haben die Ankertaue gekappt, die Anker im Meer zurückgelassen und haben dann das Steuerruder klar gemacht, das Vorsegel gehisst, damit der Wind sie auf diesen Strand quasi zutreibt. Und kurz danach sind sie auch auf dieser Sandbank aufgeschlagen, mit dem Bug so fest eingerammt, dass das Schiff fest vorne drin war. Aber die Brandung hinten war so stark, dass das Heck mit jeder Brandung oder mit jeder Welle sozusagen Stück für Stück zertrümmert wurde. Und die Soldaten haben dann sofort angefangen, dass sie sich um die Gefangenen kümmern wollten. Sie wollten sie nämlich umbringen, weil sie gesagt haben, wenn die jetzt über Bord gehen, die hauen ab. Aber weil der Offizier, dieser Hauptmann Julius, den Paulus retten wollte, hat er das verboten und hat gesagt, egal ob Gefangene oder nicht, zuerst gehen die Schwimmer über Bord und schwimmen an Land und dann die Leute, die nicht schwimmen können, mit irgendeinem Brett oder einem Wrackteil fest anklammern und sich an Land treiben lassen. Und so sprangen letztlich alle Menschen über Bord in die Fluten rein und so kamen sie völlig durchnässt, aber ohne jegliche Verletzung an Land. 276 Personen konnten so gerettet werden. Und dann waren sie endlich da. Keiner wusste, wo sie sind. Aber die Küstenbewohner hatten es mitbekommen, diesen Schiffbruch sozusagen, und erzählten diesen Leuten, dass sie auf Malta gestrandet sind. Eine Insel vor Sizilien. Und zuallererst haben sie sich um sie gekümmert. Sie haben ihnen Hilfe angeboten, haben ein Feuer angemacht und haben ihnen angeboten, bei ihnen unterzukommen, weil es war saukalt. Es hatte angefangen wieder zu regnen. Und der Paulus hat versucht oder mitgeholfen, trockenes Reisig zu sammeln und warf das ins Feuer. Dabei ist eine Schlange, die durch das Feuer aufgeschreckt wurde, herausgeschnellt, hat sich an seiner Hand festgebissen. Aber der Saulus oder dieser Paulus, hieß er früher Saulus, der Paulus hat ohne große Panik diese Schlange ins Feuer geschleudert und blieb ganz ruhig. Die Inselbewohner hatten das mitbekommen und haben sich gedacht, das wird ein Verbrecher sein, weil dem Sturm ist er entkommen, aber jetzt rächen sich die Götter an ihm. Und sie haben gespannt gewartet, bis der Arm anschwillt oder der Paulus irgendwie, was weiß ich, schwindelig wird oder dass er tot umfällt oder sonst was. Aber es passierte nichts. Sie haben gewartet, es passierte nichts. Sie haben eine halbe Stunde gewartet, eine Stunde. Und als sie gemerkt haben, es passiert nichts, haben sie ihre Meinung geändert und gesagt, es muss ein Gott sein. Der Paulus und auch der Lukas, die haben sich nicht groß darum gekümmert. Aber sie haben geschaut, dass sie irgendwo unterkommen konnten und sie haben in der Nähe von der Küste im Landgut des Regierungsbeamten dieser Insel, der hieß Publius, eine Unterkunft gefunden und dort durften sie 3 Tage übernachten. Und jetzt war es interessant, in diesen 3 Tagen wurde der Vater von diesem Publius schwer krank. Vermutlich hat der Lukas als Arzt die Diagnose gestellt, es war die Ruhr, Ich weiß nicht, wer das weiß, das ist eine ganz schwere Durchfallerkrankung mit sehr hohem Fieber. Meistens verläuft die Krankheit tödlich, zu der damaligen Zeit auf jeden Fall. Und als der Paulus das gehört hat, dass dieser Mann so schwer krank geworden ist, ist er zu ihm gegangen, hat für ihn gebetet, hat ihm die Hände aufgelegt und dieser Mann ist geheilt worden. Es wurde besser mit seinem Fieber und er wurde gesund. Und diese Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer über die ganze Insel, sodass ganz, ganz viele Kranke, also in der Bibel wird gesagt, alle Kranken der Insel zu Paulus gebracht wurde und er betete für sie und die Leute wurden gesund. Und die Menschen waren dafür so unglaublich dankbar, dass sie dem Paulus und den anderen Männern Geschenke machten und dass sie sie 3 Monate versorgten, bis das Schiff oder bis ein anderes Schiff sie dann mit nach Italien nehmen konnte, als sich dieses stürmische Klima endlich gewandelt hatte. Soweit mal die Story. Wie ich schon gesagt habe, es geht dann weiter bis nach Rom und ich werde sie nicht weiter erzählen, weil es ist weiter auch spannend. Ihr könnt es weiterlesen in der Apostelgeschichte Kapitel 28. Oder überhaupt auch die Geschichte von heute in 27 könnt ihr lesen. Super spannend, was der Paulus erlebt hat. Nicht nur hier, sondern immer wieder. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diese Geschichten sich wirklich mal durchzulesen, mal drüber nachzudenken, weil davon können wir lernen, von dem Paulus, wie er mit seinem Glauben auch in so einer Krisensituation umgegangen ist. Ich meine, manchmal haben wir Stürme im Leben, da kommen wir uns vor, wie in so einem Schiff, was irgendwie nur noch hoch und runter geht und wir überhaupt keinen Plan mehr haben und keine Hoffnung mehr haben. Und ich glaube, dass das, wie der Paulus hier gelebt hat, uns helfen kann. Früher habe ich immer gedacht, der Paulus war so ein Typ, der immer und überall zu jeder möglichen und unmöglichen Situation von seinem Glauben an Jesus geredet hat. Ich dachte, dass der so ein Typ war, der sich an jede Ecke und überall hingestellt hat und egal, ob die Leute es hören wollten oder nicht, von Jesus gelabert hat. Und deswegen war der Paulus mir immer so ein bisschen an der Stelle unsympathisch. Letztens war ich bei einem Arzt in der Annastraße und weil es so warm war, stand im Behandlungszimmer das Fenster offen und da, als ich da drin war, mit dem Arzt so geredet habe, hörten wir plötzlich draußen irgendeinen reden, sehr laut und wir haben gemerkt, dass es irgendwie jemand ist, der auf der Straße gepredigt hat. Wir konnten dann sehen, dass es so ein Mann war mit so einem Fahrrad und irgendwelchen Schildern, da stand Jesus drauf, macht einen recht verwirrten Eindruck und dieser Arzt sagt, oh Mann, oh Mann, oh Mann und sowas muss man sich hier den ganzen Tag anhören. Er hat gesagt, gestern war schon der und der da und so, also ich kann mir das vorstellen, ich war da wenig Minuten drin, der muss da arbeiten den ganzen Tag, dem ist warm und er macht das Fenster auf und dann steht da so jemand. Als ich nachher rauskam, habe ich mir diesen Mann nochmal ein bisschen genauer angeguckt und er war wirklich verwirrt und er meinte, er müsste den Menschen das Gericht Gottes verkündigen. So oder ähnlich habe ich mir den Paulus früher vorgestellt. Vielleicht nicht ganz so verwirrt, weil ich wusste, er war recht intellektuell, er war ein schlauer Mann, aber trotzdem so penetrant, so laut, so unpassend, so aufdringlich. Aber diese Story hier zeigt, dass der Paulus ganz anders war. Der war nicht aufdringlich, der war auch nicht laut und schon gar nicht irgendwie hat er ständig alle Menschen über Jesus zugelabert. Ich meine, trotz diesem heftigen Sturm fängt er nicht an, vom Gericht Gottes zu predigen. Hätte er ja machen können. Ihr seid alle so böse und wir gehen alle unter oder irgendwie sowas. Er hat stattdessen eine gute Beziehung zu dem Offizier und vermutlich zu den anderen auf dem Schiff aufgebaut, sodass sie ihm vertraut haben. Ich meine, so dass er sogar in Kreta seinen Rat abgeben durfte. Der war Gefangener, ja. Also man muss sich das vorstellen. Die Leute, die haben viel von ihm gehalten und er hatte Vertrauen bei den Leuten. Und selbst als der Sturm anfing, hat der Paulus 14 Tage lang überhaupt nichts von seinem Glauben gesagt. Weil es wäre total unpassend gewesen. Ich meine, in den 14 Tagen ging es ums Überleben, da ging es um das Know-how der Matrosen, da ging es darum, dass jeder mithilft, dass alle zusammenhalten, damit irgend noch was geht. Und erst als alle den Mut verloren hatten, erst da meldet sich der Paulus zu Wort. Und auch da nicht irgendwie unsensibel, sondern mit ganz viel Feingefühl, weil er kennt die Menschen mittlerweile. Und selbst wo er davon redet, dass dieser Engel ihm erschienen ist, macht er das auf eine Art und Weise, dass die Leute es verstehen. Er sagt nicht einfach, ein Engel ist mir erschienen, sondern er sagt, ein Engel von dem Gott, dem ich diene und dem ich gehöre. Und das war ganz wichtig, weil sonst hätten die multireligiösen Menschen damals, also das war eine ähnliche Gesellschaft wie heute, multireligiös, jeder hatte irgendwie seine Götter, an die er geglaubt hat, die hätten das als eine Mythologie verstanden, ja, irgendwie als so ein nicht ganz greifbares irgendwas, der hatte irgendwie einen Flash oder hat irgendwie Dope oder sonst irgendwas. Aber für den Paulus war das wichtig, hey, der Engel von meinem Gott, dem ich gehöre und dem ich diene, der war real da. Das heißt, der Paulus kennt die Menschen, er lässt sich voll auf sie ein, er ist dabei, er baut Vertrauen auf, er lebt Beziehungen, nicht abgehoben. Er leidet mit unter diesem Sturm. Er hat wahrscheinlich genauso Angst gehabt wie alle andere. Und im richtigen Moment kann er mit seinem Glauben den Menschen Mut machen. Und auch nachher, der Moment, wo er betet, er weiß in dieser Situation, dass sein Gebet den Menschen Mut macht. Also an der Stelle steht, dass er zum ersten Mal gebetet hat. Der hat nicht, als das Schiff irgendwie in See gestochen ist, irgendwie seine Ärmel aufgehoben und dann irgendwie toll einen Segen gesprochen oder so, sondern erst da, wo er merkt, jetzt ist es wichtig zu beten. Und ich glaube, wir können ganz, ganz viel davon lernen. Und zwar einmal können wir davon lernen, wirklich in unserer Zeit zu leben. Und zwar wirklich da zu leben, wo die Menschen sind, nicht zurückgezogen. Dass wir die Menschen kennen, dass wir Beziehungen aufbauen, dass wir Vertrauen schaffen, dass wir anpacken, wo Hilfe gebraucht wird. Dass wir mit den Menschen durch dick und dünn gehen. Dass wir feinfühlig sind. Wann ist der Moment, dass wir diese Feinfühligkeit haben, wo wir über den Glauben reden können, dass es den Menschen Mut macht. Dass es sie betrifft. Dass sie wirklich davon angesprochen werden. Und dass wir uns fragen, wo kann ich für Menschen beten, weil sie jetzt offen dafür sind. Vielleicht, dass sie gesund werden, weil sie krank sind. Vielleicht, weil sie eine Prüfung haben. Vielleicht, dass man für eine kaputte Beziehung betet, wo er weiß, jetzt ist es genau richtig. Ich habe mir so gedacht, es gibt so zwei Extreme, in denen Christen leben können. Das eine ist, dass man sich auf die Straße stellt und von Jesus predigt, das Gericht predigt, ob es passt oder nicht. Dass man jedem Menschen einen christlichen Flyer in die Hand drückt, ob er das will oder nicht. Dass man bei seinen Freunden als der blöde Christ bekannt ist, der immer nervt und der ständig irgendwie so ein blödes, frommes Wort auf den Lippen hat, dass man ganz offensiv seinen Glauben jedem aufs Auge drückt. Das ist das eine Extrem. Und ich habe den Eindruck, dass wir als Projekt X nicht so in der Gefahr sind, das Ding zu leben. Aber ich glaube, unsere Gefahr ist das andere Extrem. Und zwar, dass man sich als Christ eigentlich nie so richtig zu erkennen gibt. Sich immer anpasst, alles mitmacht, nie von seinem Glauben redet, niemals irgendwie vor anderen Menschen betet oder für andere Menschen betet. Quasi seine christliche Identität versteckt und so tut, als würde man mit Jesus eigentlich gar nichts zu tun haben. Aber dann am Sonntag ins Barium gehen, ja? Das wäre so, glaube ich, unsere Gefahr, in der wir stehen. Und der Paulus lebt einen total guten Mittelweg. Und das kann er nur, weil er die Menschen kennt. Weil er wirklich in Kontakt zu den Menschen ist, die um ihn rum leben. Weil sie ihm vertrauen. Weil sie wissen, der Paulus ist kein abgehobener Spinner, sondern ist einer, der ganz normal auf dem Boden der Realität, auf diesem wankenden Schiff steht und der mit uns hier dabei ist. Aber der eine Hoffnung in sich trägt. Und ich glaube, wenn wir so eng mit Menschen zusammenleben, dann brauchen wir kein Schild für die Annastraße. Und dann brauchen wir uns auch nicht in die Annastraße stellen und Menschen, die wir gar nicht kennen, irgendwas sagen. Weil wir genügend Menschen haben, denen wir diesen Glauben vorleben können. Und wenn ich Jesus in mir trage und er mein Gott ist, dem ich gehöre, dem ich diene, so wie der Paulus das ja gesagt hat, dann muss ich mich nicht verstecken. Dann muss ich auch diesen Gott nicht verstecken. Dann kann ich mir von Jesus die Momente zeigen lassen, in denen ich durch meinen Glauben anderen Menschen Mut machen kann. Und darum geht es. Wo ich vielleicht für Menschen bete, weil sie jetzt genau das brauchen. Und ich glaube, wer so lebt, der wird erleben, der wird spüren, der wird Ereignisse einfach in seinem Leben haben, wo Gott eingreift, wo er rettet, wo er heilt, wo er Mut macht. Also ich glaube, wenn der Paulus so ein provokativer Typ gewesen wäre mit so einem Jesus-Schild, das Schiff wäre untergegangen und alle wären hoffnungslos verloren gewesen. Aber weil er die Menschen kannte und geliebt hat und weil er wusste, wie er seinen Mut, den er hat durch Gott, wie er den weitergeben kann. Deswegen haben die Leute auf ihn gehört und deswegen wurden auch nachher alle gerettet. Es ist übrigens interessant, hier steht nichts in dem Bericht, ob irgendeiner von diesen 276 Leuten angefangen hat, an Jesus zu glauben. Darum geht's auch in erster Linie gar nicht. Das wäre super, wenn das passiert, wenn jemand merkt, das ist das Beste, was mir passieren kann, dieser Glaube von Paulus. Zunächst mal geht es, dass der Paulus in Wertschätzung und Liebe und in der guten, sensiblen Art mit den Menschen lebt. Das ist erstmal darum, wo es geht. Und dass er dabei seinen Glauben nicht versteckt. Und das ist zum Beispiel ein Grund, ich komme jetzt wieder zurück, warum ich in dieser Office-Community arbeite. Das ist ein Grund, warum ich, wenn wir umgezogen sind, ich hoffe, das klappt, in einer Band mit ganz normalen Leuten, die alle hier mit dem Projekt X nichts zu tun haben, spielen werde. Mein Traum meines Lebens, endlich mit einer Band zusammen zu spielen. Und ich habe immer gedacht, das müssten Christen sein. Irgendwann hat Gott mir gesagt, hey, was für ein Quatsch. Ich bin mal gespannt. Einfach um mit Menschen zusammen zu sein. Das ist natürlich für mich schwieriger, weil ich könnte mich in einer frommen, pastoralen, kirchlichen Käseglocke verschanzen. Das geht ganz einfach für einen Pastor, super simpel. Und genau das möchte ich nicht. Und ich glaube, da habt ihr es viel einfacher, weil ihr mit Menschen zusammenarbeitet auf der Arbeit, weil ihr überhaupt dieses, sag ich mal, kirchliche Büro in Anführungsstrichen gar nicht so habt. Und ich mache jedem Mut einfach, das einfach zu leben. Und dass wir uns gegenseitig Mut machen, die Leute, die nächste Woche in der Homezone sind, können darüber sicherlich nochmal ganz spannend reden, wie das gehen kann, was für Erlebnisse man macht, was manchmal auch für frustige Erlebnisse ist oder wo man selber auch merkt, das war jetzt nicht gut, wie ich meinen Glauben vermittelt habe. Also ich habe da auch schon viele Fehler gemacht. Letztens im Telekom-Shop hier, ich habe einen Vertrag abgeschlossen mit einem Handy und so und der Verkäufer, irgendwie kam mir drauf, was er macht, noch nebenher Musiker, was ich mache, so Projekt X. Und dann habe ich den größten Fehler gemacht, den ich machen kann. Ich kannte den Typen nicht. Wir haben 10 Minuten geredet und dann habe ich den hier ins Barium eingeladen. Und dann hat er gesagt, hey du, pass auf, also mit Religion, ich stehe da gar nicht drauf. Und hatte auch seine Gründe. Und ich, in dem Moment, wo ich das gemacht habe, ist mir plötzlich eingefallen, hallo Klaus, der kennt dich überhaupt nicht. Der kann überhaupt nicht einschätzen, was du ihm da überhaupt geben willst mit diesem Flyer. Warum sollte der hinkommen, hierher kommen? Das ist doch Pillepalle. Du musst, wenn überhaupt, doch erstmal eine Beziehung zu dem aufbauen, dass er dich kennenlernt, dass er weiß, du bist kein frommer Spinner, dass er Vertrauen hat und dann würde er vielleicht kommen. Ich habe mir geschworen, das werde ich nicht mehr tun. Ja? Also ihr merkt, da muss man lernen. Und das ist okay, wenn man da Fehler macht, ist keine Frage. Aber wenn wir miteinander unterwegs sind, dann können wir lernen, wie das geht. Und ich glaube, dann werden wir auch ganz unglaubliche Dinge erleben. Vielleicht nochmal ganz kurz so am Rande, diese Sache mit der Heilung, die der Paulus erlebt. Ja? Die Leute kommen auf ihn zu, erzählen ihm von diesem kranken Mann. Und er denkt, hey, ich kann für den beten. Für den Paulus war das völlig unwichtig, ob dieser Mann Christ ist oder nicht. Der hat Jesus nicht gekannt, aber der war in einer lebensbedrohlichen Situation und der Paulus hat für ihn gebetet. Und wir haben mir gedacht, warum sollten wir das nicht auch tun? Da, wo wir wissen, dass Menschen einfach echt Schwierigkeiten haben, krank sind. Vielleicht müssen wir das erstmal hier im Projekt X lernen. Ja? Ich habe den Eindruck, wenn jemand krank wird und zum Projekt X gehört, dann geht er erstmal zum Arzt. Mache ich auch. Grundfalsch erstmal. Ich würde sagen, zunächst mal, hey, lass doch die Leute aus deiner Homezone, die Leute, die du kennst, die Leute, die mit dir in der Band spielen, was weiß ich, für dich beten. Warum denn nicht? Ich glaube, das machen wir viel zu wenig, deswegen erleben wir auch nicht, dass Leute geheilt werden. Das ist doch ganz klar. Wenn wir nicht dafür beten, warum sollte Jesus jemanden heilen? Ich will ganz viel Mut machen, dass wir das tun. Dass wir als Community, als Kirche, als Menschen, die miteinander unterwegs sind, einfach ganz natürlich unseren Glauben leben. Nicht extrem, nicht verschecken. Und dass wir füreinander beten, dass wir für Menschen beten, die wir kennen und dass wir erleben, Gott handelt. Und ich bin mir sicher, dieser Mann, dieser Vater von diesem Regierungsbeamten dort auf der Insel, ich bin mir sicher, dass der nicht nur geheilt wurde, sondern dass ihm dadurch auch klar wurde, hey, da gibt es einen Gott und dass er angefangen hat, in ihn zu glauben. So, ich mache jetzt Schluss, weil ich glaube, da sind ganz viele Dinge drin, an denen wir weiterarbeiten können. Ich mache euch Mut, einfach das nochmal zu lesen. Vielleicht noch mehr Geschichten aus der Apostelgeschichte zu lesen, weil es echt ein spannendes Buch ist und weil wir da lernen können, wie wir Christsein leben können, wie die Leute es damals im Römischen Reich, die allerersten Christen gemacht haben. Und ich bete jetzt noch, weil ich denke, das ist wichtig, mit diesem Gott zu reden, an den der Paulus geglaubt hat, an den wir, viele von uns glauben, wo viele von uns auf dem Weg sind, ihm mehr zu vertrauen, dass er uns dabei hilft, dass wir zwischen diesen zwei Extremen sich verstecken und irgendwie total provokativ nach außen extrem sein, dass wir da eine gute Mitte finden. Jesus, danke, dass du den Paulus damals gerettet hast auf diesem Schiff mit diesen 276 Menschen. Dass er den Mut, den du ihm gegeben hast, wahrscheinlich hat er auch schon aufgegeben gehabt, dass durch diese Begegnung mit diesem Engel er den Menschen Mut machen konnte. Und dass er einfach ganz natürlich in dieser Situation seinen Glauben gelebt hat, ohne irgendwie aufdringlich zu sein, ohne irgendwie das Gericht vom Himmel herunter zu beschwören oder sonst irgendwas. Hilf uns, dass wir ganz ähnlich leben können. Wir haben oft Lebensstürme, in denen wir sind, schwierige Situationen auf der Arbeit, im Privaten, vielleicht lebensbedrohliche Situationen. Hilf uns, dass wir ganz normal, authentisch leben können, dass Menschen von uns ermutigt werden. Gib uns die Sensibilität, dass wir wissen, wann es gut und richtig ist, über unseren Glauben zu reden und wann es falsch ist. weil die Leute es gar nicht verstehen könnten. Hilf uns, einen guten Mittelweg zwischen diesen zwei Extremen, dass wir auf der einen Seite ganz penetrant und unpassend und aufdringlich unseren Glauben meinen, ständig jedem auf die Nase oder sonst wohin drücken zu müssen, aufs Auge drücken zu müssen. Auf der anderen Seite, dieses Verstecken, Jesus. Lass uns einen guten Mittelweg finden, dass wir unseren Glauben im Alltag einfach leben, damit Menschen diese Hoffnung, die wir haben, den Mut, den wir haben, einfach mitbekommen und darüber ins Nachdenken kommen, dass es dich gibt. Gib uns einen langen Atem und gib uns die Sensibilität, die richtigen Momente rauszuspüren. Und danke, wenn wir Fehler machen, so wie ich da im Telekom-Shop. Danke, dass du uns vergibst und dass wir weitermachen können. Amen.